Wer mobile Rechengeräte, sprich Laptops oder Notebooks benutzt, der lebt immer mit der Gefahr, dass seine Daten abhanden kommen, sobald der Rechner verloren wird, geklaut wird oder ähnliches. Dem kann man abhelfen, indem man Festplattenverschlüsselung einsetzt. Das führt zumindest dazu, dass die Festplatte an sich erstmal nicht auslesbar ist beim Verlust des entsprechenden Geräts. Nun ist es aber allerdings so, dass die Festplattenverschlüsselung auch wieder so eine kleine Achillesferse hat. Und welche genau das ist, das erklärt jetzt Thilo Müller von der Universität Nürnberg-Erlangen. Herr Müller, wo ist die Schwachstelle bei der Festplattenverschlüsselung?
Das Problem liegt eigentlich daran, wenn man eine Festplatte verliert, beziehungsweise den Laptop, in dem die Festplatte steckt, und er noch eingeschaltet ist oder im Standby. Wenn man einen Computer verliert, der komplett ausgeschaltet ist, ist man nicht in Gefahr, aber sobald man einen Computer zum Beispiel am Flughafen oder Bahnhof in einem Suspend-to-RAM-Mode, also im Standby, verliert, kann ein Angreifer Reste der Festplattenverschlüsselung, der Schlüssel, der dafür notwendig ist, aus dem RAM herauslesen. Der Effekt ist der Remanenzeffekt des Arbeitsspeichers, der dafür verantwortlich ist. Und zwar verliert der seine Inhalte nicht beim Reboot des Rechners. Also kann ein Angreifer den im Standby befindlichen Rechner neu starten und die Reste aus dem Arbeitsspeicher auslesen. Der Schlüssel zur Festplattenverschlüsselung steckt meistens in diesem Arbeitsspeicher.
Genau, und das haben wir ja gerade auch im Vortrag gesehen. Da kriegt man den Schlüssel ja nahezu im Klartext raus, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, man bekommt ihn komplett, also im Klartext, richtig.
Gut, also das heißt, die gesamte Festplattenverschlüsselung ist in dem Moment ad absurdum geführt, weil jeder Angreifer kann dann die Festplatte auslesen und kommt auf die Geheimnisse, die dort gespeichert sind.
Genau, das betrifft auch nicht nur Laptops, die man am Flughafen verliert, sondern zum Beispiel auch Surfer, die unter Beschlag genommen werden oder zur Durchsuchung angegeben werden. Die kann die Polizei dann entsprechend auch nach den Keys durchforsten.
Im Rahmen Ihrer Promotion haben Sie ja nun ein Verfahren entwickelt, um diese Achillesferse beizukommen, um diese Lücke, die besteht, irgendwo zu stopfen. Das Ganze nennt sich Tresor. Können Sie ganz kurz erklären, wie Tresor funktioniert und welchen Ansatz Sie damit verfolgen?
Also Tresor erstmal ist ein Akronym und heißt Tresor Runs Encryption Securely Outside RAM. Also wie der Name sagt, gehen wir halt das Problem daran an, dass wir den Key aus dem RAM, aus dem Hauptspeicher rausholen. Stattdessen tun wir den Schlüssel in die CPU selber, in den Hauptprozessor. Dieser Hauptprozessor kann nicht durch Angreifer einfach ausgelesen werden, zum Beispiel indem er ausgebaut wird oder indem der Rechner neu gestartet wird, da der Hauptprozessor beim Neustart alle Inhalte verliert.
Gut, das heißt, wer ist dann mehr oder weniger sicher? Ein Problem bei Verschlüsselung ist aber auch, dass die Performance ein bisschen leidet, wenn der Schlüssel in der CPU abgelegt wird. Sie hatten im Vortrag gesagt, es steht nicht viel Platz zur Verfügung. Es gibt da gewisse Zyklen, die abgearbeitet werden müssen und dann werden immer wieder neue Zwischenkeys erstellt. Leidet da die Leistungsfähigkeit des Rechners stark darunter?
Also in der Theorie leidet sie auf jeden Fall darunter, weil wir halt die Rundenschlüssel immer wieder neu berechnen müssen. In der Praxis konnten wir allerdings nachweisen, dass der Performance Drawback durchaus im Ertragbaren liegt, beziehungsweise teilweise auch gar nicht zu messen ist, weil Festplattenschreiben selber ist so langsam, dass die Verschlüsselung dahinter nicht im Vordergrund steht, sondern die Verschlüsselung ist ein kleiner, performancemäßiger Aufwand, der zusätzlich ist, aber eigentlich ist das Schreiben an sich, das hardwaremäßige Schreiben, so langsam, dass das nicht durchschlägt.
Das klingt ja schon mal ganz gut. Wie weit sind Sie denn jetzt mit Tresor? Kann es denn einfach auch mit einem Windows-System eingesetzt werden, mit einem Mac OS X oder halt auch mit einem Linux?
Im Moment ist Tresor ein reiner Linux-Kernel-Patch, weil Tresor ist nicht im Userland möglich. Also man muss tief reingehen in das System, um diese Festplattenverschlüsselung umzusetzen. Linux ist ein freies System, an dem jeder rumschreiben kann. Deswegen haben wir das als Prototypen genommen. Diesen konnten wir leicht manipulieren. In Windows ist uns das leider nicht möglich. Haben aber jetzt einen Weg gefunden, unter das Betriebssystem zu gehen und unterhalb des Betriebssystems die Verschlüsselung anzuwenden, indem wir die Festplattenzugriffe des Betriebssystems abfangen. Das heißt, wir würden dann Festplattenverschlüsselung transparent für das Betriebssystem durchführen und ja damit jedes erdenkliche Betriebssystem für die Computer wie Windows, macOS oder sogar das alte DOS unterstützen.
Man nennt das Ganze Hypervisor, sagten Sie. Das ist also quasi so ein kleines Stückchen Software, was zwischen der Hardware und dem eigentlichen Betriebssystem sitzt und alle Festplattenzugriffe abgreift. Macht es noch mehr?
In unserem Fall würde es explizit nicht mehr machen, weil wir reichen alle anderen Hardwarezugriffe aus Performancegründen dann direkt durch. Das heißt, sobald auf die Maustastatur, Bildschirm zugegriffen wird, macht unser Hypervisor gar nichts, sondern nur wirklich, wenn auf die Festplatte zugegriffen wird, ja, was eben die Geschwindigkeit des Ganzen erhöht.
Wann wird es denn soweit sein, dass der Hypervisor, der dann Trevisor heißen wird, wann wird er fertig sein? Wann ist er einsatzbereit? Wird es dazu auch einen Installer geben, sodass jeder einfache Anwender den auch installieren kann? Oder muss man schon eher so Fachmann sein, um das im Moment oder später hinzubekommen?
Fertig ist eigentlich nie irgendwas. Man entwickelt immer weiter und weiter. Wir sind nur irgendwann so weit, dass wir halt ein Release, ein Beta-Release davon abgeben werden. Das wird auf jeden Fall erstmal für den Autonormalverbraucher nicht einfach zu installieren sein, vermutlich. Wir werden aber auch uns dem Problem annehmen, sobald wir die technischen darunterliegenden Probleme gelöst haben und versuchen, noch einen einfachen Installer für den Endanwender zu schreiben. Das steht aber im Moment nicht primär im Vordergrund, weil wir einfach in der Entwicklung noch nicht so weit sind. Wir müssen die zugrunde liegenden Probleme erstmal lösen.
Vielen Dank, Thilo Müller von der Universität Nürnberg-Erlangen für den Deutschlandfunk.
Ja, vielen Dank auch.